faul, planlos, unambitioniert. Also die jungen Leute von heute, da überrascht doch fast niemand diese Nachricht. Gewissenhaftigkeit befände sich im freien Fall. Die wichtigste Big Five-Eigenschaft, die, die mit Erfolg, Gesundheit und allen möglichen in Verbindung steht. Ja, so titelte die Financial Times. Die Gewissenhaftigkeit befände sich im freien Fall. Dazu gab es ein dramatisch aussehendes Bild, eine Grafik. Aber ich bin dem auf den Leim gegangen und viele andere auch. Auch Menschen mit solider Ausbildung und Statistikkenntnissen. Wie kann das passieren? Darüber sprach ich mit der Datenwissenschaftlerin und Psychologieprofessorin Maria Duneva. Es ist ein sehr praxisnahes, lebensechtes Interview geworden. Also keine Angst, es ist nicht abgehoben, auch wenn es um Daten geht und deren Interpretation. Dies ist ein Interview in meiner Reihe des Podcasts Weiterdenken und wenn du den noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du es jetzt machst oder spätestens am Ende. Es geht los. Manche Gäste entdecke ich eher zufällig und so ist das auch bei Maria. Maria ist mir sozusagen über den Weg gelaufen im Zusammenhang mit einer Nachricht. Die hörte sich so richtig gut an für viele Personalerohren, nämlich, dass endlich der Beleg dafür da ist, dass die jungen Menschen doch nicht mehr so gewissenhaft sind. Also nicht mehr so fleißig, nicht mehr so genau, nicht mehr so planvoll, nicht mehr so strukturiert. Und Gewissenhaftigkeit steht ja so im Zusammenhang, sagt man, mit Erfolg, mit Leistung, mit beruflicher Karriere und so weiter. Und das ist total eingebrochen. Das war der Ausgangspunkt. Und ich habe das gepostet. Maria hat zum Beispiel kritisch darüber auch geschrieben. Und so sind wir zusammengekommen. Und jetzt langer Rede, kurzer Sinn. Genau, Maria, du bist Datenwissenschaftlerin, Psychologin. Vielleicht stellst du dich vor.
Gerne, genau. Also ich bin Maria Duneva und Professorin für Wirtschaftspsychologie an der SRH-Hochschule in Berlin. Und ich bin keine Professorin für Statistik oder für Forschungsmethoden, aber das war immer Teil meines Studiums, Teil ja in meiner Zeit der Doktorarbeit. Und egal mit welchen Themen ich mich so beschäftige, was ich immer wieder sehe und was mich manchmal auch ein bisschen ja reizt, ist so die, ja, genau das, was du beschrieben hast. Man sieht etwas, man liest etwas. Und wenn ich dann aber genauer hinschaue und vielleicht nach der Quelle frage, nach den genauen Zahlen, dann denke ich, das stimmt nicht so ganz. Und so ähnlich war es auch in diesem Fall. Und ich bin froh, dass uns das sozusagen zusammengebracht hat und wir heute ein bisschen den Ganzen auf dem entgehen können.
Genau, also diese Nachricht war ja sehr aufmerksamkeitsstark und das nicht aufgrund des Textes, sondern aufgrund des Bildes. Also vielleicht kannst du noch mal dazu was sagen, was man darauf sieht? Und ihr könnt das auch übrigens im Begleittext natürlich dann auch verlinkt und mit Bildern auch sehen.
Ja, genau. Es war eine Grafik aus einem längeren Artikel, die geteilt wurde, die ich immer wieder gesehen habe. Ich finde auch der Titel, der Begleittext hat das nochmal unterstrichen. Chanciousness in Freefall. Ja, Gewissenhaftigkeit ist so im freien Flug, im Fallen. Und die Altersgruppe, auf die sich genau diese Aussage bezog, 16- bis 39-Jährige, war halt auch in Rot dargestellt, die anderen Altersgruppen in Blau. Und man sieht dann so eine steile Kurve nach unten. Also es ging um Gewissenhaftigkeit, auch um andere Persönlichkeitsfaktoren, zum Beispiel auch Neurotizismus, also emotionale Instabilität, bei dem man sagt, je höher, desto schlechter tendenziell. Und da sieht man wiederum, wie diese rote Kurve der jungen Menschen hochgeht. Also überhaupt das ganze Bild, die ganze Grafik suggeriert so, alles, was gut ist, geht runter, alles, was schlecht ist, geht hoch. Und das sieht recht dramatisch aus, was auch eben passt zu der Überschrift. Und dann gibt es auch noch ein paar Quellenangaben, woher die Daten kommen. Da wird auch noch eine andere Arbeit referenziert. Also es ja, macht diesen Eindruck von großer Wissenschaftlichkeit. plus großer Dramatik. Und das war so das, ja, der Eindruck, der, finde ich, hängen geblieben ist durch diese Grafik.
Genau, das Rote fällt auf. Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen, damit sie das einordnen können, ich glaube, vielen sind die Big Five bekannt. Aber vielleicht kannst du doch noch mal erklären, es sind ja 5 Eigenschaften, auffälligerweise. Da kommen wir noch mal drauf zu sprechen, wurden dort nur 4 benannt. Dass du das noch mal einordnest. Du bist ja auch Psychologin, ne?
Genau. Also ja, in der Persönlichkeitspsychologie versucht man zu beschreiben, quasi, was macht die Persönlichkeit aus? Das ist natürlich eine große Frage, aber was es schon sehr lange gibt, ist dieses sehr etablierte Modell der sogenannten Big Five, also dass man unsere Persönlichkeit ziemlich gut über diese 5 Faktoren beschreiben kann. Und das sieht man immer wieder auch über verschiedene Länder und Kulturen hinweg, dass das recht stabil ist. In dem Sinne, da, ja, wenn jemand gebeten wird, seine Persönlichkeit zu beschreiben oder ich von jemand anderem die Persönlichkeit beschreiben soll, dass, egal was ich beschreibe, dass das ziemlich gut in eine von diesen 5 Facetten oder Kategorien fällt. Und genau, es geht eben um Gewissenhaftigkeit, das ist eine Facette, dann Neurotizismus oder emotionale Instabilität, Verträglichkeit, wie gut ich ja mit anderen zurechtkomme, Extraversion, was uns ja meistens ein Begriff ist, also wie ja gesellig ich bin und so weiter, und Offenheit für neue Erfahrungen, für Menschen und so weiter. Genau, und man sagt, dass diese 5 Persönlichkeitsfaktoren auch ziemlich stabil bleiben im Großen und Ganzen, über verschiedene Situationen hinweg. Also ich bin nicht heute total extrovertiert und morgen total introvertiert. Und auch über Situationen hinweg. Also normalerweise, wenn ich eher introvertiert bin, dann werde ich das eher im Berufsleben sein, eher mit Freundinnen. Natürlich gibt es so ein paar Schwankungen hier und da, aber es ist jetzt nicht so, dass meine Persönlichkeit sich super schnell ändern würde. Geht davon aus, dass diese Faktoren relativ stabil sind.
Genau, und korrigiere mich, meines Wissens, bis etwa 25 Jahre formt sich der präfrontale Kortex aus, bis etwa 30 stabilisieren sich die Big Five. Ne? Das ist so mein Wissen. Ich habe auch zum Beispiel mit der Eva Asselmann schon mal gesprochen. Die sagte, das ist auch so Richtung 25, 30 und der markante Punkt ist der Berufseinstieg. Und dabei finde ich jetzt interessant, dass die in der Grafik eine Altersgruppe, die untypisch ist, genommen haben.
Genau. Also auch das ist sehr individuell, wann unsere Persönlichkeit sich, sage ich mal, verfestigt. Aber genau, man kann so sagen, ungefähr in dem Zeitraum danach gibt es immer noch Änderungen, gerade wenn es vielleicht einschneidende Lebensereignisse gibt. Aber genau, also danach bleibt es tendenziell stabil. Und ja, das ist tatsächlich auffällig, dass eben diese Altersgruppe sehr, sehr groß ist und auch sehr heterogen. Also ich denke,
bis 39, ne?
Ja, 16 bis 39, genau. Ja, natürlich ist das auch eine Wahl, die man trifft. Wie gruppiere ich jetzt das Alter? Und das ist die eine Altersgruppe, auf die genauer geschaut wird. Die anderen sind 40 bis 59 und 60 plus.
Genau. Und ich glaube, das ist ein relevanter Punkt. Und wir wollen hier ja darüber sprechen, wie Daten uns auch täuschen können und wie wir uns davor schützen können, vor schnelle Urteile zu fällen. Ne? So, das ist sozusagen das, was uns, glaube ich, hier verbindet. Ne? Also vorschnelle Urteile. Und bei dem, was wir da gesehen haben, du hast gesagt, rote Linien, ne? Das so Rot ist ja auch so eine Signalfarbe. Dann nimmt man irgendwelche Zahlen und es sieht so aus. Und was ist da so passiert? Also im Grunde, das wurde auch nach meinem Beitrag immer wieder geteilt. Ich habe das gesehen, ne? Das fanden offenbar selbst Leute mit einem Psychologiestudium haben das geteilt. Ne? Was glaubst du? Warum passiert das, dass man trotz Psychologiestudium und wo man das doch weiß, sowas dann teilt? Was ist das in unserem Gehirn?
Also ja, ich stimme dir zu, dass, ich sag mal, selbst ein Psychologiestudium, auch selbst wenn man darüber weiß, wie anfällig wir manchmal dafür sind, falsche Schlüsse zu ziehen oder vorschnell zu urteilen, wir sind alle Menschen und menschlich und in dem Sinne, ja, sind wir nie so richtig davor gefeit. Also selbst wenn wir einen eher wissenschaftlichen Hintergrund haben, genau, also wenn man Menschen, es gibt ja diesen Begriff der Biases, der Verzerrungen und der Fehlschlüsse, die man so trifft. Und da gibt es auch Untersuchungen, es nennt sich der Bias Blindspot, dass wir denken, wir wären weniger gebiased als andere. Also dass wir weniger dafür anfällig sind, so Fehler zu machen. Okay, ja, das ist erstmal das eine, dass ich sage, es ist niemand so ganz davor gefeit. Und dann wäre so mein Erklärungsansatz ein Modell aus der Psychologie auch, das sogenannte Elaboration Likelihood Modell, klingt ein bisschen abstrakt, aber das sagt quasi, wann beschäftigen wir uns tiefgehend mit etwas? Also mit dieser Grafik, mit einem LinkedIn-Post. Und das sind so zwei Sachen, zwei Faktoren. Das eine ist Motivation, das andere ist die Fähigkeit. Also bin ich motiviert, mir das genau anzuschauen und kritisch drüber nachzudenken und habe ich die Fähigkeit dazu? Also das ist die Kompetenzen, wie auch immer, diese Grafik einzuordnen, zu lesen, zu verstehen überhaupt. Denke ich, passiert ist ein möglicher Erklärungsansatz. Wenn ich jetzt mit der Idee durchs Leben gehe, ja, ach, die Jugendlichen und überhaupt, genau, ich habe das ja auch so gehört und mitbekommen, dass alle sind so unzuverlässig und genau, wollen nicht mehr arbeiten und sich einstellen. Das ist ja auch ein Narrativ, was recht viel durch die Medien geht. Und dann habe ich das ein paar Mal gehört. Und ja, auch ich als Professorin denke mir manchmal bei meinen Studierenden, könnten sich ja schon mehr anstrengen. Also die Motivation, auch Belege für diesen Eindruck zu finden, ist vielleicht relativ hoch. So, wenn ich jetzt dann ja so eine Grafik sehe und eine Studie, wie gesagt, ich habe genauer hingeguckt und ich verstehe bis heute nicht so hundertprozentig, was da abgebildet ist auf der Y-Achse und wie genau die Daten dargestellt wurden. Also die Fähigkeit, das wirklich zu verstehen.
Also auch du verstehst das nicht so genau.
Genau, noch nicht hundertprozentig.
Aber das muss man mal genauer sagen, ne? Weil ich glaube, vieles des Teilens hat auch damit zu tun, dass die Leute auch sich selbst nicht so viel zutrauen möglicherweise.
Ja, und normalerweise sollte auch Financial Times als Quelle und hey, da ist jemand im Datenbereich, Datenjournalismus, präsentiert das mit Referenzen, also ganz viele Signale sagen, dem kann man vertrauen. Sollte normalerweise auch so sein. Aber eben, ich denke mir auch, es ist kein gutes Zeichen, wenn ich das nicht nachvollziehen kann. Denn ich würde
behaupten, dass gute Zeichen.
Menschen weniger mit Statistik und Zahlen zu tun haben als ich. Und wir vergessen, dass auch Daten nie 100% objektiv sind. Sie sind auch nie neutral. Sie sind von Menschen erhoben, gesammelt, ausgewertet, dargestellt. Und deswegen können sie auch ganz unterschiedliche Geschichten erzählen.
Sie erzählen Geschichten und ich glaube, diese Verknüpfung ist ganz wichtig. Daten sind irgendwie auch immer Geschichten. Und ich gucke da drauf und das ist eine Geschichte und die kann an mir andocken. So, ne? Also die Geschichte, ich bin ja eine ältere Kohorte sozusagen. Und habe ein anderes Berufsleben als möglicherweise du oder auch zum Beispiel mein Sohn. In meiner Erfahrung sehe ich eine Differenz. Ne? Die Jungen sagen dann sowas wie, mir ist Selbstbestimmung wichtig oder die sagen sowas wie, ich möchte aber mich nicht aufopfern für die Arbeit und ich so aus meiner Generation kenne solche Aussagen nicht. Und dann stimmt und dann sehe ich das, ne? Das ist vielleicht, dann verlässt man sich vielleicht auch darauf, das werden schon Experten gewesen sein, oder?
Ja, absolut. Und ich finde es schade, da man es eben nicht immer so kann und sich eben nicht immer so darauf verlassen kann. Ich will aber auch dazu sagen, ich unterstelle da niemandem eine böse Absicht im Sinne von Datenverfälschung. Es war sehr transparent, woher die Daten kommen. Deswegen konnte ich ja überhaupt nachschauen und dann diesen, ich sag mal, Gegenentwurf schreiben. Ja. Oft ist das gar nicht der Fall und wir wissen eben sehr, sehr wenig darüber, wie die Daten überhaupt zustande gekommen sind, was für Entscheidungen da eingeflossen sind. Was ich da auch noch spannend finde, vor ein paar Jahren wurde mal eine Studie gemacht. Da hat man mehreren Forschungsteams den gleichen Datensatz gegeben, die gleiche Hypothese oder Forschungsfrage und gesagt, okay, anhand dieser Daten beantwortet jetzt diese Frage. Da würde man ja denken, okay, sie haben alle die gleichen Daten, die gleiche Frage. Aber es kamen sehr unterschiedliche Ergebnisse raus, je nachdem, was für Analyseverfahren man verwendet hat, etc. Also auch da, die Geschichte, die man erzählt, kann sogar mit den gleichen Daten, sogar wenn man keinen Anreiz hat, irgendeinen bestimmten Blickwinkel darzustellen, kann doch sehr unterschiedlich ausfallen. Und ich denke, das ist das, was, ich sag mal, in der allgemeinen Bevölkerung vielleicht auch nicht so bekannt ist, einfach wie Forschung, wie Wissenschaft funktioniert. Aber auch, dass das, gerade wenn es um menschliches Verhalten geht, sehr wichtig ist und eben nicht so wie, ich sag mal, in der Physik. Das Gesetz der Schwerkraft, das gilt für jeden und überall, außer vielleicht wir fliegen zum Mond. Mhm. Beim Großen und Ganzen können wir uns darauf verlassen, dass wenn wir das beobachten und jemand sagt, ja, das Gesetz der Schwerkraft besteht, dass nicht jemand anderes herkommen kann und sagen kann, nein, das gibt es nicht. Und einer von beiden hat recht. Aber in der Psychologie, wenn wir sagen Persönlichkeit und die Big Five, es gibt auch andere Modelle. Und wer sagt, dass vielleicht in 10 Jahren wir ein besseres Modell haben.
Wirklich, ne? Aber im Moment ist es sozusagen der wissenschaftliche Standard. Und
ja,
dann arbeitet man damit. Also ich finde auch mal wichtig zu betonen, was du auch sagst, ne? Daten erzählen Geschichten. Diese Geschichten sind aber nicht für alle gleich. Das ist ja auch sowas, was ich so oft erlebe, sodass wir in Text und Zahlen, dass wir Unterschiede machen. Ne? Also nicht, uns nicht bewusst sind, dass auch so eine Zahl oder eine 99 oder so, auch eine emotionale Wirkung hat. Ne? Wir denken immer, das ist irgendwie so. Ne? So, ich glaube, das finde ich nochmal wichtig. Auch nochmal wichtig, was du sagst. Es kann sein, dass wir in 10 Jahren ein besseres Instrument haben, aber im Moment ist es halt der Standard. Aber in dem Fall und in vielen anderen auch, wurde dieser Standard irgendwie, ja, wurde der jetzt richtig angewendet? Also man kann jetzt eine Journalismuskritik machen, ne? Also der besagte Journalist hat auch in der Corona-Pandemie offenbar sehr viel Daten aufbereitet. Also worum geht es den Journalisten? Aber haben die da wirklich Qualitätsarbeit geleistet, also hinter die Daten geguckt? Du sagst, ja, es ist verfügbar. Man könnte, wenn man wollte, jetzt auf dieses amerikanische Panel schauen.
Also man kann sehr viel der Daten sich selbst angucken. Die Rohdaten kann man sogar anfordern, wenn man angibt, wofür man sie verwenden möchte und so weiter. Das wird aber wahrscheinlich sehr, sehr unübersichtlich sein. Ich habe mir auch den gesamten Artikel dann nochmal durchgelesen und was ich problematisch finde, ist eben einerseits diese Darstellung der Daten an sich, worüber wir gerade schon gesprochen hatten und mit den Farben. Und was auch oft passiert und hier auch der Fall ist, ist, dass die Y-Achse, also die Werte, vielleicht beschnitten werden oder so dargestellt werden, dass ein kleiner Unterschied sehr groß aussieht. Das kommt häufig vor. Und ein zweiter Punkt, was auch oft passiert, wir wollen gerne Erklärungen haben für Dinge, die wir sehen, die wir erleben. Und wenn man jetzt einfach nur sagen würde, beschreiben würde, ja, das geht halt jetzt runter. Okay, so what? Was bedeutet das denn? Und ja, da kam sehr aus dem Nichts für mich, naja, die Faktoren sind wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Man müsste sich das mal genau anschauen. Ah, Smartphones und Social Media. Und da dachte ich mir, Moment, wo kommt das jetzt her? Da steht gar nichts darüber. Und auch das bedient so ein Narrativ, bei dem Leute sehr leicht zustimmen können. Ja, natürlich, Social Media ist ja so schlecht und Jugendliche und ja, das passt ja so wunderbar. Also es wird so auf dem Silbertablett serviert. Und nochmal, um auf dieses Erklärungsmodell zurückzukommen, Motivation und Fähigkeit. Wenn ich motiviert bin, Smartphones und Social Media dann ja als die Schuldigen zu sehen und mir das der Autor so anbietet, okay. Ja. Meine Fähigkeit, das zu überprüfen, die habe ich nicht. Da sind keine Daten. Selbst wenn sie da wären, wäre es wahrscheinlich schwierig. Aber ja, ich würde sagen, die Daten sind aus dem, was ich beurteilen kann, interessant und vernünftig erhoben und aufbereitet. Aber ja, die Geschichte, die damit erzählt wird, ist ein bisschen weit weg davon.
Genau, also da auch nochmal zur Erklärung, ne, erhoben werden die mit einem sogenannten Panel. Da gibt es bei uns das sozioökonomische Panel und in Amerika heißt es, habe ich ganz vergessen, aber das war die Grundlage, ne? Dieses amerikanische Panel, das heißt, über einen längeren Zeitraum werden Daten erhoben, die Leute werden abgefragt, nehmen an Umfragen teil und dann kommt das zustande. Und das ist alles solide, ne? Also die Frage ist, jemand, der sozusagen eine Autorität hat, wie ein Journalist, aber auch ein Professor, auch ein Coach, ne? Also auch vielleicht jemand, der in HR arbeitet oder so, also ne, hat ja irgendwo eine Autorität und eine Verantwortung. Was erzähle ich den Leuten da, ne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, ne? Welche Verantwortung hat man denn eigentlich im Umgang mit Daten? Was würdest du da sagen?
Ja,
als Professorin.
Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Das ist mir eben auch bewusst oder bewusster geworden, dass, ich sag mal, ein Doktortitel, ein Professortitel auch was mit sich bringt in diese Richtung. Auf einmal genau die gleichen Sachen, die ich auch vor 3 Jahren gesagt hätte, tragen jetzt ein bisschen anderes Gewicht, weil Leute denken, die muss das ja wissen, auch wenn es vielleicht ein Gebiet ist, von dem ich nicht so viel weiß. Also da bin ich ja sehr kritisch auch mit mir, um zu sagen, ja, ich weiß über viele Teilgebiete der Psychologie etwas, aber es gibt auch eine Grenze. Und auch zu sagen, ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich finde, das ist ein sehr positives Signal, auch wenn jemand ja einen Vortrag gibt und da eine Nachfrage kommt, anstatt sich dann irgendwas aus den Fingern zu sagen, so, dazu kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, da müsste ich nochmal nachschauen. Das ist für mich ein positives Signal. Und dieses, ja, wen sehe ich als Autorität, kann sehr unterschiedlich sein. Alleine sowas wie die Anzahl der LinkedIn-Follower. Und du hattest auch gemeint, ja, es wurde sehr viel geteilt von unterschiedlichsten Leuten. Und alleine das, also die Menge und die Häufigkeit, mit der ich etwas sehe, dazu gibt es Forschung. Je häufiger ich etwas höre, desto eher denke ich, dass es wahr ist und stimmt. Und in einer perfekten Welt wäre das auch der Fall. Aber wenn halt die Information nur so halb wahr ist oder komplett falsch und ich das immer wieder höre, vergesse ich es irgendwann mal. Ja, aber das hat der gesagt und die und dann muss es ja stimmen.
Also wir haben auch Verantwortung und ich glaube, was du sagst bei LinkedIn, das finde ich sehr wichtig, weil der Algorithmus kümmert sich nicht wirklich um Wahrheit. Der Algorithmus kümmert sich darum, ist da jemand, der viel Zustimmung bekommt? Und es ist leider so, dass oft auch Menschen Zustimmung bekommen aufgrund von falschen Signalen, aber auch aufgrund von, da wird halt ein dient. Ja, also wie, die sind alle nicht mehr fleißig, ne? Ist ja eine Katastrophe. Ja, klar, kenne ich auch, ne? Also auch zustimmen. Und da hellhörig zu sein. Also ich glaube, mit Verantwortung hat das zu tun. Und ich denke jetzt auch nochmal in eine andere Richtung. Ich kenne das auch, wenn, sei das jetzt Kundin von mir oder so, die müssen Daten aufbereiten für einen CEO oder für einen Vorstand. Da betreibt man ja auch Kosmetik, ne? Also man bemüht sich da ja auch, irgendwie eine Geschichte zu erzählen, damit die Daten, die man präsentiert, hübsch aussehen. Das heißt, es ist so eine gewisse Gewohnheit auch.
Ja, es wird ja auch belohnt, wenn man so eine geradlinige Geschichte erzählt. Das ist ein wichtiger Punkt auch, wenn ich selbst mit den besten Absichten darstellen möchte, ja, wie ist es denn nun? Was sagen die Daten oder wie ist das mit der Gewissenhaftigkeit? Dann werde ich anfangen zu suchen und werde sehr viel finden. Das ist das eine Problem, also die Masse an Informationen und Daten. Und dann muss ich irgendwie unterscheiden, was ist denn jetzt besser oder schlechter von der Qualität her. Da gibt es auch nochmal Unterschiede, was für die meisten auch gar nicht leicht zu erkennen ist und auch Zeit kostet, das überhaupt zu überprüfen. Und dann wird man, selbst wenn man 5 super Quellen hat, vielleicht auf unterschiedliche Aussagen treffen. Dies, der andere sagt das, der dritte wieder irgendwas dazwischen. Und wenn man das genauso roh präsentieren würde, würden dann auch Nachfragen kommen. Ja, Moment, wie ist das denn jetzt? Ich habe das auch in meiner Erfahrung als Trainerin oder bei Workshops wenn dann so Fragen kommen und ich sage, naja, es kommt darauf an. Meistens ist das
nicht beliebt.
Keine befriedigende Antwort, sondern es heißt dann, ja, Moment, ich möchte wissen, ist das entweder so oder so? Nicht dieses Wischiwaschi dazwischen. Auch hier nochmal so einen Begriff reinzuwerfen, Ambiguitätstoleranz. Also Ambiguität, wenn etwas eben nicht so eindeutig ist. Manchmal können oder manche Menschen können nicht so gut damit umgehen. Es ist eine Art Spannungszustand. Ja, eben, wie ist es denn jetzt? Ich will nicht so im Nebel wabern oder in der Grauzone. Aber ich finde, auch da kann man versuchen, die Balance zu finden zwischen, ich erzähle eine klare Geschichte und bringe eine klare Botschaft rüber und trotzdem Sternchen, Verweis, Moment, inwiefern ist das jetzt eingeschränkt. Das ist eigentlich auch so, wie Wissenschaft, wie Forschung funktioniert, wenn man ja so ein eher abstraktes Paper liest, ist es ganz oft so, man erzählt, was man gemacht hat und was ist die Aussagekraft, aber es gibt auch einen Bereich, der heißt Limitation. Und da spricht man, okay, vielleicht ist das jetzt nicht total generalisierbar, so wie mit der Studie der ja, oder dieser Grafik bezüglich Gewissenhaftigkeit, dass das Panel, aus dem die Daten kommen, heißt Understanding America Study. Mhm. Sehr groß. Aber auch da muss man sagen, es werden nicht alle Menschen in den USA befragt oder können daran teilnehmen. Das ist einfach so. Es ist immer ein gewisser Ausschnitt. Und was bedeutet das? Und was bedeutet das, dass wir Gewissenhaftigkeit mit genau diesen 9 Fragen messen und nicht anders? Es gibt nie die perfekte eine Studie. Also zu sagen, hey, das ist das, was wir gefunden haben. Das hier sind die Einschränkungen. Und trotzdem kann man sich eine klare Botschaft rüberbringen, ohne sie dann unnötig aufzubauschen.
Genau. Und es setzt natürlich voraus, dass du denjenigen, die das interpretieren, auch traust oder trauen kannst, was ja immer schwieriger wird, ne? Also, wenn man diese Sicherheit nicht mehr hat und du sagst Ambiguitätstoleranz, das ist ja, ich weiß es nicht. Am Ende kommt es auf ein, ich weiß es nicht genau, hinaus. Und es ist bei denjenigen, die es erläutern und es differenzierter erläutern, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, das macht die Leute ein bisschen wuschig. Ne? Mhm. Wie ist es denn jetzt genau? Ne? Also kenne ich so, ne? Also ehrlich gesagt, ich würde mir so ein pauschales Urteil da nicht erlauben, weil dann sagen sie, aber Frau Hofert, jetzt sagen Sie doch mal, wie ist das denn genau?
Ja.
Ne? Also es ist verunsichert. Das ist ja auch das Gefühl, was hinter der fehlenden Ambiguitätstoleranz letztendlich steht, ne? Dass man verunsichert ist. Mhm. Wem kann ich da noch glauben? Und was ist jetzt für mich die Information? Welche kann ich nehmen? Da sind wir wieder irgendwie auch bei psychologischen Fragestellungen am Ende, ne? Also, was ist dein Tipp? Also, wie würdest du damit umgehen?
Ja, ich denke, da steckt auch einiges an Sicherheits- und Kontrollbedürfnis dahinter. Das ist auch ein ganz zentrales Bedürfnis, das wir haben, eben zu wissen, was passiert, das einordnen zu können und eben nicht diese Unsicherheit zu haben. Letztendlich ist aber mein Tipp auch damit, ja, das zu akzeptieren, dieses unangenehme Gefühl, eben sich vielleicht nicht einfach auf alles verlassen zu können, sondern da, wo es wichtig ist. Es wäre jetzt auch, wahrscheinlich zu viel verlangt, jede einzelne Meldung zu überprüfen und kritisch zu hinterfragen. Aber da, wo es drauf ankommt, zum Beispiel, wenn ich viele Follower auf LinkedIn habe, bevor ich etwas teile, was 10.000 Menschen erreicht, da ist es vielleicht ein guter Moment, hinzuschauen. Da habe ich auch einen Beitrag von jemandem gelesen, der meinte, ich habe mir extra gesagt, ich warte eine Woche, bevor ich irgendwas zu diesem Financial Times Artikel schreibe. Ich gucke, was in der Zwischenzeit reinkommt an Meinungen und Stimmen und dann erst schreibe ich was darüber. Das fand ich sehr beeindruckend.
Ja, das ist eine ganz gute Strategie, ne? Ich habe ja auch bei mir meinen eigenen Mechanismus gemerkt, habe erstmal, oh, das stimmt. Also ich hatte vor einem Jahr ungefähr ein Interview mit der Zeit. Da ging es auch um den nicht mehr vorhandenen Fleiß oder Neubewertung von Fleiß. Also es passte irgendwie auch in mein System. Dachte, poste das mal, ne, so, und habe dann aber auch Schermuli und so einige Leute draufgesetzt. Dem Motto, bevor ich da mehr drüber schreibe, warte ich auch mal, was die so sagen. Ne? Aber mein eigener Sohn hat auch schon ein bisschen, am Ende profitierst du ja auch davon, ne? Dass das ja the free fall in conscientiousness, dass das so, ne? So prägnant ist. Mhm. Und die Botschaft, die dann weiter transportiert wird, die kommt bei wesentlich weniger an. Das muss man eben auch realistisch sagen. Ne? Also dieses Fall, ne? Kommt gut an und was dann danach gelegt wird, nur noch bei einigen, die bereit sind, sich damit zu beschäftigen.
Das stimmt, ja, genau. Also sobald einmal die Information feststeckt in den Köpfen, ist es schwierig, das zu korrigieren. Aber ich denke mir auch da, naja, wenn es verschiedene Leute immer wieder sagen, dann kommt es hoffentlich an, vielleicht nicht bei allen oder ganz so vielen, aber ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben sozusagen. Aber ja, man sieht es, dass sich so etwas ziemlich hartnäckig hält. Ja, kenne das auch von anderen Sachen wie mit, wir benutzen nur 10% unseres Gehirns und
genau das
10.000 Schritte. Also das klingt ja auch alles immer, das sind ja auch zufälligerweise so schöne Zahlen, die sich dann halten. Und dann hat man das eben oft gehört, oft gelesen. Und dann sehe ich vereinzelt, ah Moment, diese Studie, auf die sich das bezieht, das waren irgendwie 30 Leute vor 40 Jahren. Und ist das denn überhaupt haltbar? Aber zu spät. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen.
Und der eine zitiert dann den anderen und jetzt kommt KI dazu und reproduziert noch mehr. Mhm. Ne? Und dann haben wir Studien mit N gleich 9, also 9 Teilnehmer oder so, ne, die dann irgendeine Aussage treffen, die man eigentlich seriöserweise so niemals treffen könnte. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich würde noch mal so zu diesen menschlichen Themen damit kommen. Ne? Es hat ja auch mit dem eigenen Batun, das hast du schon mal angesprochen. Ne? Da gibt es ja zum Beispiel diesen Selbstbestätigungsbias. Mhm. Ne? Das, also suche dir die Studie, die zu deiner Meinung passt. Das ist ja was sehr Typisches. Was kann man denn tun, um den zu überwinden für sich selbst? Es ist ja auch psychologisch. Ne? Ich habe die Bestätigung und wenn jemand mich dann in Frage stellt, schäme ich mich dafür.
Ja, also wir wollen gerne unseren Selbstwert da bewahren und der Confirmation Bias, der Bestätigungsbias wirkt auch sehr unbewusst. Also es ist nicht unbedingt so, dass wir denken, ah ja, ich möchte genau meine Meinung jetzt bestätigt haben und suche mir das jetzt zurecht. Kann natürlich sein, ist aber eben oft unbewusst, weil es sogar die Erinnerung beeinflusst. Also das, was in mein Weltbild reinpasst, das erinnere ich auch eher. Selbst wenn ich mal was Gegensätzliches gehört habe, vergesse ich es einfach wieder. Das heißt, es ist gar nicht immer bewusst, aber es ist ziemlich stark. Und wenn man das alleine mal weiß, ist das noch nicht genug, aber zumindest so der erste Schritt, sich einzugestehen, hey, ich bin nicht unfehlbar. Tatsächlich kann es sein, dass ich mich irre. Und dann vielleicht ein bisschen selbst Advocatus Diaboli zu spielen und zu sagen, na gut, was gibt es denn jetzt vielleicht für Aussagen oder Daten oder Berichte, die genau das Gegenteil sagen? Wie sieht es
genau das Gegenteil sagen? Ne?
Ja, gibt genau. Es ist bewusst zu gucken, ja, was sagen andere Stimmen und woher kommen diese Stimmen vielleicht? Hat jemand vielleicht eine Agenda? Eben ein Journalist hat andere Ziele als eine Wissenschaftlerin, als jemand aus der Politik, als mein Nachbar. Also auch immer zu überlegen, naja, wie könnte die andere Person gefärbt sein? Auch da, wie gesagt, unbewusst, ohne dass es mit böser Absicht erfolgen muss. Aber was ist denn deren Perspektive und eine möglichst diverse Perspektive auf sich reinzuholen? Und dann vielleicht auch, ich finde, die KI-Tools bieten da Chancen, aber eben auch Gefahren, weil sie oft eben verstärken, was schon da ist, auch wenn es nicht so korrekt ist. Aber auch da vielleicht verschiedene KI zu befragen mit unterschiedlichen Prompts. Letztendlich so 100% davor gefeit ist man, glaube ich, nie. Aber auch hier nochmal, Motivation, Fähigkeit. Wie kann ich, wenn ich schon die Motivation habe, auch kritisch hinzuschauen, wie kann ich meine Fähigkeiten da erhöhen und das auch rauszulesen, richtig rauszulesen? Dann frage ich eben diejenigen, die es vielleicht besser wissen, vielleicht auch aus verschiedenen Kreisen, mit verschiedenen Hintergründen. Und auch vielleicht verschiedene KI. Ich denke, das ist so, dass ja, das man machen kann.
Unterschiedliche KI und die KI, glaube ich, auch richtig prompten. Ne? Also, dass man wirklich dann auch, gibt es auch nochmal eine Studie, die genau das Gegenteil sagt und auch hinterfragt, hat er sich diese Studie jetzt halluziniert oder ist sie wirklich existent? Also, ich glaube, da steckt auch viel noch im Prompting.
Auch.
Das hat ja auch sowas wie, weiß ich nicht, gibt es den Begriff KI-Literacy? Keine Ahnung, wahrscheinlich.
Ich glaube, mittlerweile
hat irgendjemand schon erfunden. Also genau, sich da auch im Umgang mit fit zu machen, was du gesagt hast, erstmal abwarten, was sagen die anderen. Aber ich glaube, einen Effekt darf man auch nicht unterschätzen und das ist der Gruppeneffekt. Ne? Also diese soziale Gruppe, die sich auf eine vermeintliche Wahrheit stürzt und dann hat man ruckzuck 99 Likes, ne? Mit entsprechend großer Gemeinschaft. Und dann höre ich von einigen, mit denen ich auch dann teilweise wirklich persönlich gesprochen habe, du Svenja, ich hatte bei dem oder dem Thema oder bei der Person, hatte ich irgendwie ein komisches Gefühl, aber weil so viele zustimmen, bin ich dem nicht nachgegangen.
Ja, absolut. Also als, ich sag mal, Sozialpsychologin auch aus der Perspektive, wie verhalte ich mich allein versus in Gruppen? Und die Gruppe kann auch nur virtuell sein. Sie muss nicht mit mir im Raum sein, um mich zu beeinflussen. Und genau das ist ein ideales Beispiel dafür. Wenn ich in der gefühlten Minderheit bin, also wenn ich denke, Moment, das ist irgendwie seltsam. Genauso ging es mir eigentlich bei diesem Grafen auch, als ich die ersten Posts dazu gelesen habe und alle das so geteilt haben und ich dachte so, Moment, übersehe ich irgendwie was? Ist meine Analyse jetzt irgendwie falsch? Aber genau das war der Moment und da habe ich auch schon ein bisschen Mut gebraucht, um zu sagen so, Moment, also ich sehe es anders und hier ist mein Beleg, also auch transparent gemacht, weil ich mir dachte, falls ich doch was falsch interpretiert habe, hey, dann sagt es mir, aber es schien eben nicht so zu sein. Also auch wirklich den Mut zu haben, sich auch mal gegen die vermeintliche Mehrheit auszusprechen. Und dann sieht man vielleicht überraschenderweise, dass es doch noch viel mehr gibt, die genau das Gleiche gedacht haben, aber auch nichts gesagt haben.
Genau, die nicht in die Öffentlichkeit gehen wollen. Ne? Das ist ja auch im Mündlichen ähnlich. Ne? Also dann alle bestätigen und du hast irgendwie so und denkst, irgendwas stimmt nicht. Also bei mir war es so, dass diese Alterskohorte bei mir als erstes so ein inneres, weiß ich nicht, irgendwie habe ich darauf reagiert und dachte, aber ich habe es nicht aktiv. Ne? Es ist ja eher, irgendwas stimmt nicht, so ein Ding. Ne? Und dann kommen ganz viele und sagen, ja, super, ist so ein. Und dann vergisst du das, ne? Und denkst, okay, die werden ja schon recht haben. Also ich glaube, da ist dieser, sich vielleicht mal zurückzuziehen und den Mut zu haben, die eigene Stimme zu hören, sehr, sehr wichtig bei diesem Thema, aber letztendlich bei sehr vielen anderen auch, ne? Das ist jetzt stellvertretend für eine Datenverzerrung, würde ich das jetzt mal so nennen.
Ja. Und auch, was du angesprochen hast, mit auf, ich sag mal, das Bauchgefühl, die Intuition zu hören. Irgendwas, was wir vielleicht nicht so genau benennen können, aber irgendwas in uns trotzdem aufmuckt und sagt, liest sich seltsam, ich weiß nicht genau, dem ruhig auch mal auf den Grund zu gehen. Gerade wenn wir viel Erfahrung haben mit einem Thema, entwickeln wir normalerweise eine gute Intuition im Sinne von ja verstecktem Wissen, was vielleicht eher unbewusst da ist, aber was trotzdem oft richtig signalisiert, Moment, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, vielleicht sollte ich mal hinschauen. Wenn es eben zu sehr in dieses Narrativ spielt und niemand was anderes dagegen sagt, klingt auch irgendwie zu glatt oder zu schön, um wahr zu sein. Menschliches Verhalten ist komplex und das macht es schwierig, solche ganz klaren Aussagen zu treffen, aber macht es auch spannend, um eben Nuancen zu entdecken. Also auch hier, ja, vielleicht gibt es eine Absenkung oder so einen Trend nach unten bezüglich Gewissenhaftigkeit. Aber auch hier, für wen gilt das? Ist das wirklich 16 bis 39? Man könnte jetzt nochmal genauer hinschauen. und weitere Fragen zu stellen.
Genau, das wollte ich dich nämlich auch fragen. Die Nachricht stößt auf Resonanz, weil sie auf ein Gefühl zu treffen scheint, das einige Leute haben. Ne? Mhm. Bei meinem Sohn zum Beispiel löst dieses Gefühl sofort Protest aus. Und da würde ich jetzt auch sagen, was ich von ihm kenne, hat sicherlich nicht mit Freefall in Gewissenhaftigkeit zu tun. Der ist 24. Also wie würde man denn dann wirklich eine solide Aussage rauszukriegen? Also kann es sein, dass junge Menschen weniger gewissenhaft sind? Also ne, wenn man genauer guckt, gibt es einen ganz minimalen Wert, der ist aber eigentlich zu vernachlässigen. Ne? Was wenn man auf diese Daten guckt. Aber wenn du das jetzt als Wissenschaftlerin rausfinden würdest, wie könnte man vorgehen?
Ja, genau, zu dem Effekt, das, was man so sieht in den Daten. Es ist klein. Ich würde sagen, man müsste noch mal genauer nachschauen, eben in welchen Altersgruppen genau, weil eben dein Sohn ist 24, ich bin 35. Wir würden da jetzt genau in die gleiche Kohorte oder Generation fallen. Könnte man auch überlegen, ob das jetzt so sinnvoll ist. Also wirklich das nochmal genauer runterzubrechen, diese Kategorie der Generation überzustülpen, weil das auch nochmal für so, ja, Reaktionen sorgt, genau wie, so die, wie du sie beschrieben hast. Nee, Moment, so bin ich nicht und meine Generation gegen die anderen etc. Wenn man jetzt herausfinden möchte, nicht nur, okay, gibt es einen Trend nach unten, sondern auch warum? Das ist vielleicht ja auch nochmal die spannendere Frage. Oder auch, was bedeutet das? Dann bräuchten wir nochmal zusätzliche Daten. Also in diesem Panel haben Sie nicht nur auf Persönlichkeit geschaut, sondern auch noch ganz andere Sachen. Da könnte man jetzt gucken, wie hängt das denn jetzt überhaupt zusammen? Also zum Beispiel jetzt die Gewissenhaftigkeit mit Mental Health oder Gesundheitsvariablen. Da könnte man jetzt schauen. Und vielleicht findet man, okay, selbst wenn Gewissenhaftigkeit abgesunken ist, aber das sonst keine negativen Effekte hat, dann okay, so what? Wieder angenommen, mein IQ wäre, ich kenne mein IQ nicht, von 115 auf 113 gesunken oder 110. Merke ich davon was im echten Leben? Vielleicht nicht wirklich. Also es könnte sein, dass der Effekt da und real ist, aber dann müssten wir wirklich schauen, mit was hängt da zusammen. Und trotzdem wissen wir dann immer noch nicht, was von dem einen bedingt wird und was die Konsequenz des anderen ist. Das ist so mein, ich sag mal, zweites Steckenpferd, bei dem ich sage, Korrelation und Kausalität. Also nur weil da ein Muster da ist, weil es einen Zusammenhang gibt, sollten wir innehalten mit Erklärungsansätzen. Mhm. Uns wirklich hinterfragen. Auch da ist das jetzt, weil es so schön nahe liegt und auf dem Silbertablett präsentiert wird, da gibt es wirklich Anhaltspunkte. Und auch das ist für Leute außerhalb der Wissenschaft natürlich schwierig nachzuvollziehen. Was macht man denn da? Und Experimente und AB-Studien und Kontrollgruppen und so weiter. Auch das ist sehr komplex. Es gibt aber Möglichkeiten, wirklich genauere Einblicke zu bekommen. Ja, also als Wissenschaftlerin hätte ich da viele Ideen, woran es dann oft mangelt, sind mittlerweile gar nicht Daten, sondern eher Zeit und Geld.
Genau, ne? Ich glaube, Korrelation und Kausalität ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Es gibt ja auch die Unstatistik von dem Gerd Gigerenzer, ne? So in sowas mal reinzuschauen, dass die Zusammenhänge, die da vermutet werden, möglicherweise gar nicht die Zusammenhänge sind, die da sind, sondern es ist viel komplexer. Also hier in dem Fall, ne? Hat damit zu tun, dass die Leute mehr Social Media verwenden oder dass sie sich alle selbst verwirklichen wollen oder so. Ne, das sind ja so die typischen Assoziationen, aber die müssen ja gar nicht stimmen.
Genau, und da auch hier wieder die Verantwortung eines, in dem Fall Journalisten, eben auch zu sagen, okay, meine Vermutung oder wie auch immer, aber nicht die Daten legen nahe, also es ist da nichts in den Daten drin. Und Statistik des Monats ist ein Beispiel dafür, wenn man wirklich tiefer gehen möchte und da mal rumscrollt und sich durchliest, da wird einmal im Monat was rausgepickt, eine Darstellung zum Beispiel, vielleicht schafft das ja auch diese da rein.
Ja, vielleicht schafft er das.
Genau, eben so zu Fehlschlüssen verleitet oder wo etwas falsch interpretiert wird. Und auch da gibt es tolle Beispiele dafür, wie alleine ja, was man wie in Prozenten ausdrückt, das Denken beeinflussen kann oder ob man ein Balkendiagramm statt irgendwas anderem nimmt. Das können manchmal so kleine Sachen sein, ein Satz oder eine Farbwahl, die uns in eine bestimmte Richtung lenken und damit eben auch wieder eine andere Geschichte erzählen, als man es vielleicht erzählen sollte. Mhm.
Da wären wir wieder im Grunde beim Boosting. Das ist der vorherige Podcast. Da ging es halt auch darum, ne? Also wie kann man Menschen dazu bringen, sozusagen selbst aktiv an Themen zu arbeiten, wo sie zu Kurzschlüssen neigen, ne? Und sie nicht einfach nudgen. Weil die rote Linie ist eigentlich auch ein Nudge irgendwo.
Ja, das liegt sehr schön nahe. Also wenn das jetzt alles in Grautönen gewesen wäre, wäre das, glaube ich, nochmal anders oder gestrichelt in Schwarz oder so. Aber das Rot ist schon sehr, hat eine große Signalwirkung.
Bei einer Sache bin ich jetzt nochmal neugierig. Du bist ja in der Lehre, richtig?
Mhm.
Und hast dann auch mit jungen Menschen zu tun,
die
studieren. Mhm. Was ist dein persönlicher Eindruck bezogen auf Gewissenhaftigkeit?
Mhm. Ja, genau. Ich hatte ja schon mal erwähnt, ich bin da auch nicht vorgefeit, dass ich denke, ach Mann, ich habe doch damals in den Gruppenarbeiten mir mehr Mühe gegeben oder ich habe die Sachen rechtzeitig eingereicht und so weiter. Auch ich erwische mich da manchmal in diese Denke zu gehen, aber wir gucken ja gerne auf dann das Alter und die Generation. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt Studentin wäre, die Welt war eine andere, als ich studiert habe. Alleine die sogenannte Polykrise, Klimawandel, politische Unsicherheiten. Man könnte jetzt auch einfach sagen, ja, vielleicht sind junge Menschen einfach noch, reagieren stärker darauf. Also wenn ich älter bin, bin ich gefestigter in meiner Persönlichkeit und dann bekomme ich diese Sachen zwar mit, aber wenn ich jünger bin, bin ich noch in diesen Jahren, wo meine Persönlichkeit sich noch formt und ausbildet und ich dann vielleicht stärker darauf reagiere und auch, ich sag mal, berechtigterweise. Also wenn ich das Gefühl habe, die Welt geht unter, was soll ich jetzt hier mir Stress machen wegen einer Klausur oder so? Mhm. Wir schauen dann sehr viel auf das Individuum und wie verhalten die sich und warum. Aber dann gibt es ja auch noch das Ganze drumherum, was uns alle irgendwo beeinflusst und junge Menschen vielleicht auch nochmal stärker.
Das stimmt, ja. Und es ist zu leicht, da jetzt irgendwie kurze Schlüsse rauszuziehen.
Und das geht dann eben oft in diese Schuldzuweisung oder auch eben meine Generation gegen die anderen. Wir haben eine Tendenz, unseren Selbstwert erhalten zu wollen. Also selbst wenn ich vielleicht dann mal was zu spät einreiche, auch hier, vielleicht vergesse ich das und denke mir, ja, aber ich bin immer so zuverlässig. Genau.
Wir haben ja über täuschende Daten gesprochen und die Zuhörer, Zuhörerinnen, die sitzen vielleicht irgendwo und haben auch mit Daten zu tun, sei es jetzt im Personal oder wo auch immer, oder haben Referenten oder haben, ne, die irgendwelche Daten nutzen. Was würdest du Menschen empfehlen, die dieses Thema wahrscheinlich täglich auf dem Tisch haben? Was kann man aktiv tun?
Also ich würde sagen, wirklich einmal zu checken bei sich, wie stehe ich, also bevor ich jetzt diese Daten sehe, es geht ja oft um ein bestimmtes Thema oder eine Fragestellung und dann sehe ich irgendwie eine Grafik oder Daten, aber wie ist so meine Einstellung dazu? Da mit welchen Grundgedanken gehe ich rein, um da schon mal für sich vorsichtiger zu sein, weil ich vielleicht eine Tendenz habe, dann eben bestimmten Daten eher zu glauben als anderen.
Mhm.
Und dann möglichst offen eben verschiedene Datenquellen zu sammeln und dabei auch ein Auge dafür zu haben, was vielleicht höhere Qualität hat als niedrige. Und höhere Qualität tendenziell ist, wenn es eine größere Stichprobe ist als eine kleinere, wenn transparent dargelegt wird, wie vorgegangen wurde, wenn transparent dargelegt wurde, was gemessen wurde und wann und durch wen und welche Entscheidungen reingeflossen sind und auch über Limitation gesprochen wird. Also wenn eben nicht nur so eine ganz geradlinige Geschichte erzählt wird und alles deutet darauf hin und genau, das ist keine Alternativerklärung so, sondern wenn man sieht, es werden auch kritische Punkte diskutiert und nicht alles als die Endlösung präsentiert. Ich würde sagen, mit den paar Ansätzen kommt man schon sehr, sehr weit.
Genau, und ich würde nochmal hinzufügen, so aus meiner Erfahrung auch, wenn man jemand beauftragt, Referent oder Speaker oder was auch immer, und die Leute sind am Ende, ja, was ist denn nun richtig, gehen vielleicht raus und sagen, nee, ich habe jetzt die Lösung nicht bekommen, dass das vielleicht auch dazugehört und manchmal ein besseres Zeichen ist, als wenn man da jemand hat, der einem die Lösung verkauft anhand von 2, 3 Zahlen oder vielleicht nur einer Zahl und die Leute gehen alle motiviert raus, dann ist das eher ein Gruppeneffekt als alles andere.
Was sich gut anfühlt, muss nicht unbedingt gut sein oder richtig sein.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, in diesem Sinne, Maria, das war ganz toll, dass du Einblicke gegeben hast, Einordnungshilfe gegeben hast und auch Tipps, wie wir mit diesen Daten in Zukunft umgehen an diesem Beispiel. Und da kommen garantiert noch viel, viel, viel mehr. Und vielleicht achtet ihr alle darauf im Alltag ein bisschen mehr. Und ich danke dir und ich gebe dir das letzte Wort.
Dankeschön für die Einladung. Ja, ich freue mich immer auch, mit Menschen darüber zu diskutieren und auch, ja, da kritische Stimmen zu hören. Und wenn jemand, das habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen, das war, als hätte ich es vorhergesehen, fast geschrieben, hey, wenn jemand sagt, gerade in so LinkedIn-Posts, basierend auf Studien oder Studien haben gezeigt, schaut bitte da nochmal kritischer hin. Was ist die Quelle? Sagt die Quelle das, was der Autor, die Autorin in dem Beitrag sagt? Und wenn ihr euch unsicher seid, dann fragt mich oder jemand anderen, dem ihr vertraut, vielleicht auch die KI. Aber ja, wenn jemand mit der, ich sag mal, Wissenschaftskeule schwingt, würde ich eher nochmal genauer hinschauen, als direkt zu sagen, ja, alles klar, dann kann ich das ja so glauben.
Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank.